Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen zurück auf das dritte Kapitel im ersten Buch Mose und lesen noch einmal die ersten sechs Verse. 1. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Wir haben uns bereits mit der Art und Weise befasst, wie die Schlange, der Satan, in der Offenbarung des Johannes wird der Satan als alte Schlange bezeichnet, im Garten Eden vorgegangen ist, um Eva zu verführen und sie und ihren Mann Adam ins Verderben zu stürzen, mit all den schrecklichen Folgen, die wir bis in unsere Tage hinein, bis in unsere Zeit hinein spüren. Die Schlange zieht das Wort Gottes und den guten Charakter Gottes in Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt von keinem Baum im Garten essen, oder zumindest sollte er euch das Beste, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, vorenthalten wollen, sollte er euch das nicht gönnen, von diesem Baum zu essen. Das kann er doch wohl nicht gesagt haben. Und wenn, woher nimmt er das Recht dazu? Und was seine Drohung angeht, dass ihr sterben werdet, wenn ihr von diesem Baum esst, das könnt ihr vergessen. Ihr werdet keineswegs sterben. Es gibt kein Gericht. Im Gegenteil, ihr werdet Gott gleich sein und mit Weisheit erfüllt werden. Und dann könnt ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen. Gott will euch nur in Unterordnung, in Abhängigkeit, in Knechtschaft halten. Er verfolgt lediglich eigennützige Ziele. Es handelt sich hier um nichts anderes als um eine Verleumdung Gottes. Verleumdung seines Wortes und seines Charakters. Und was das bedeutet, was das für Folgen haben kann, im menschlichen Bereich, wenn Menschen also verleumdet werden, das wissen wir, vielleicht wissen wir das auch aus eigener Erfahrung, wie das ist. Man spricht nicht umsonst von Rufmord. Das ist also eine ganz, ganz böse Angelegenheit. Und hier stellt sich also der Satan dar als einer, der Gott in ein schlechtes Licht hineinrückt, um selbst gut dazustehen. Indem er das Wort Gottes und den Charakter Gottes in Zweifel zieht, stellt er sich selbst dar als einer, der es gut meint mit den Menschen. Und das ist die Taktik, die Satan auch heute noch anwendet, um Menschen davon abzuhalten, zu Gott umzukehren oder Gläubige in irgendeiner Weise zu verunsichern. Er bezeichnet den christlichen Glauben als eine unerträgliche Beschneidung der persönlichen Freiheit und als den Inbegriff der Freudlosigkeit und verspricht gleichzeitig wahre Freiheit, wahres Glück und Erfüllung, ob im Gewand irgendeiner Weltanschauung oder einer falschen Religion. Das ist im Grunde genommen zweitrangig. Die Frage, mit der wir uns nun etwas ausführlicher beschäftigen wollen, lautet: Wie reagiert Eva auf diesen Angriff von Seiten des Widersachers Gottes? Rosenius meint dazu, dass es überhaupt schon ein Fehler gewesen sei, dass sie der Schlange geantwortet habe. Das sei der erste Schritt zu ihrem Fall gewesen. Sie hätte, so schreibt er, kein einziges Wort wechseln, sondern augenblicklich fliehen sollen in stiller Bangigkeit und Schrecken darüber, dass sie ein Wesen hörte, das die Worte des heiligen Gottes in Zweifel zog. Ich denke, das wäre sicherlich richtig gewesen, wenn sie sich an dieser Stelle verweigert hätte, auch nur ein einziges Wort mit dem Satan zu reden. Oder aber sie hätte als das schwächere Geschlecht, wie Petrus die Frau bezeichnet, diese Auseinandersetzung mit der Schlange ihrem Mann überlassen sollen. Auf jeden Fall war hier kein Gespräch auf Augenhöhe angesagt, keine Diskussion über das, was Gott gesagt hat, so nach dem Motto zur Diskussion gestellt, sondern entweder ein Fliehen oder aber ein energisches Widerstehen in göttlicher Autorität. Eins von beiden. Und genau das vermissen wir hier bei Eva. Diese entschiedene Haltung mit Berufung auf das Wort Gottes, diese entschiedene Haltung, die dann hineinmündet in ein Weg mit dir, Satan, wie es der Herr Jesus Christus getan hat. Wir lesen davon in der Versuchungsgeschichte Matthäus Kapitel 4. Als der Teufel ihn versuchte, sagte er zum Schluss zu ihm: Satan, weg mit dir. Mit anderen Worten, mit dir will ich nichts zu tun haben. Diese energische Haltung vermissen wir hier bei der Eva. Eva begibt sich auf die Ebene der Schlange. Und genau das wird ihr hier zum Verhängnis. Sie unterhält sich mit der Schlange, als sei sie ein harmloser Gesprächspartner. Nun hören wir einmal, in welch einer Bestimmtheit Nehemia beispielsweise den Feinden Gottes antwortet, als sie ihn dazu aufforderten, sich mit ihm an einem bestimmten Ort zu treffen. Ich lese einmal aus Nehemia Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen: Komm und lass uns in Kephirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise, und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Nehemia ließ sich also gar nicht ein auf seine Feinde. Er sagte zu ihnen: Ich habe ein großes Werk zu tun, ich habe gar keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Und so erteilte er ihnen eine Abfuhr. Und das war richtig so. Und wenn man auch nicht einen Anschlag auf unser Leben plant, wie das bei Nehemia der Fall gewesen ist, so möchte man sich doch mit uns zusammensetzen, um mit uns zu reden, um uns davon zu überzeugen, dass man das alte Bibelwort doch in unserer ach so modernen und aufgeklärten Zeit nicht mehr so ernst nehmen sollte. Vor allen Dingen nicht absolut, denn dann wäre der Dialog mit anderen Religionen empfindlich gestört und gefährdet. Reden und reden lassen, das ist der erste Punkt im Programm der Schlange. Der Versucher ist ein Geist der Diskussion, so äußerte sich einmal ein Verkündiger dazu. heute vielleicht noch mit einem Schuss Unterhaltung in Form einer Talkshow. Professor Dr. Liberal, der für seine bibelkritische Haltung bekannt ist und der schon allein für die entsprechende Zuschauerquote garantiert, fordert den Vertreter einer christlichen Kirche zu einer Diskussion über die Glaubwürdigkeit der Bibel heraus. Das wäre doch was. Lloyd-Jones wurde einmal zu einer Radiosendung eingeladen, und zwar sollte er vor dem Studentendiskutierclub, interessanter Ausdruck, ja, Studentendiskutierclub an der Universität Oxford mit einem beliebten Redner, der eine mehr oder weniger atheistische Auffassung vertrat, über die Frage der Religion debattieren. Er schlug die Einladung aus. Sein Hauptgrund: Gott ist kein Diskutiergegenstand. Und er sagt weiter, der Gegenstand, er meint damit Gott, er meint damit das Evangelium, den christlichen Glauben, hat einen solchen Charakter und ein solches Wesen, dass er in keinen anderen Kontext als den der aufmerksamsten und ernstesten Atmosphäre hineingestellt werden kann, die wir kennen oder schaffen können. Das ist ein gutes Wort, denke ich. In einer Zeit, in der vieles so oberflächlich gehandhabt wird. Weil alles muss locker sein und locker zugehen, dann ist es gut. Alles Ernste wird abgelehnt als steif, als nicht mehr in unsere Zeit hineinpassend. Sicherlich, so sagt Lloyd-Jones weiter, sollte man nie in einer leichtfertigen oder bloß diskutierwilligen Gesinnung an ihn herangehen, an diesen Gegenstand. Noch weniger dürfen wir ihn je als eine unterhaltsame Angelegenheit betrachten. Ich war, ihr Lieben, und das habe ich neulich noch gesagt, in einer unserer Bibelstunden am vergangenen Donnerstag. Wir sind alle sehr vom Bild geprägt in unserer Zeit. Und nehmen wir das Medium Fernsehen, es zwingt geradezu dazu, die Dinge unterhaltsam, auch die ernstesten Themen unterhaltsam darzustellen, unterhaltsam zu bringen. Die Menschen möchten unterhalten werden, das ist es. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht ein Opfer dieses Geistes werden. Wir wollen keine Unterhaltung, sondern wir wollen eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, und wir stehen auf dem Boden der Wahrheit. Die Gemeinde Jesu ist die Grundfeste der Wahrheit. Und da haben wir festen Boden unter den Füßen, und da diskutieren wir nicht mit Menschen über die Wahrheit, stellen die Wahrheit des Wortes Gottes, der Bibel, nicht zur Diskussion und versuchen sie auch nicht durch Unterhaltsames schmackhaft zu machen. Sondern wir sagen, es steht geschrieben. Versuchen in Liebe, aber in aller Bestimmtheit, in der Autorität, die das Wort Gottes uns gibt, Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir ablehnen, zu diskutieren und auch die Dinge unterhaltsam darzustellen. Das bedeutet nicht, dass wir uns in einem ernsten Glaubensgespräch nicht mit den Einwänden und Fragen unseres Gegenübers befassen dürften. Jedoch nie als solche, bei denen Gottes Wort zur Diskussion steht, sondern immer als solche, die den Anspruch Gottes in seinem Wort unmissverständlich deutlich machen. So spricht der Herr. In dieser göttlichen Autorität treten wir den Menschen entgegen und nicht als solche, die sich eventuell auch vom Gegenteil überzeugen lassen wollen. In diesen Tagen erhielt ich eine Mail von lieben Glaubensgeschwistern, die in der Frage der Erwählung anders denken als wir. Sie empfahlen ein Buch mit einer anderen Sicht oder Sichtweise der Erwählungslehre. Und ich habe ihnen geantwortet, dass wenn einem einmal die Augen für die biblische Wahrheit, für das biblische Verständnis der Erwählung geöffnet worden sind, man keine andere Sicht mehr braucht. Und so ist es auch. Und was hier gilt, an dieser Stelle, das gilt grundsätzlich. Wir können uns mit anderen Ansichten, Sichten oder anderen Religionen oder dergleichen befassen, um Menschen, die darin verstrickt sind, besser verstehen zu können, um ihnen eine Hilfe von der Wahrheit des Wortes Gottes geben zu können. Das ist etwas ganz anderes, dass man sich aus diesem Grunde damit befasst. Aber nicht als solche, die der Meinung sind, es gäbe eine andere Sicht als die biblische. Ist man einmal davon überzeugt, ist einem das Verständnis vom Heiligen Geist für die biblische Wahrheit geoffenbart, dann gibt es kein Wenn und kein Aber mehr. Dann haben wir einen festen Stand. Und von diesem festen Stand aus gehen wir dann auch hinein in entsprechende Gespräche, um Menschen für die Wahrheit zu gewinnen. Das ist es, worauf es ankommt. Also es geht nicht ums Diskutieren, als stünde hier die Frage im Raum, ist das, was die Bibel hier sagt, Wahrheit oder ist es nicht Wahrheit, sondern es geht darum, die Wahrheit zu vermitteln. Nun, Eva ließ sich im Blick auf das klare Wort Gottes und den guten Charakter Gottes verunsichern. Und diese Verunsicherung zeigt sich darin, dass sie dem Verbot Gottes, dem Gebot bzw. Verbot Gottes, noch ein eigenes Verbot hinzufügte. Das sie als Gottes Wort ausgab, das ist das Entscheidende. Wir lesen noch einmal die Verse 2 und 3. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten der Bäume des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Was hatte Gott zu Adam gesagt? Im Blick auf diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Wir haben darüber ausführlich gesprochen. Gott betont das, was der Mensch haben darf, was er genießen darf, während der Satan den einen Punkt anspricht, der ihnen von Gott her verwehrt ist. Wir haben darüber ausführlich gesprochen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Keine Rede von Anrühren. Es ist nur die Rede vom Essen. Während Eva hier sagt, Gott habe gesagt, esset nicht davon, und jetzt fügt sie hinzu, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Und sie sagt, Gott hat das gesagt. Und das stimmte nicht. Es war ihr eigener Zusatz. Und hier in diesem Augenblick hat sie schon die Achtung vor Gottes Wort verloren. Ob wir etwas vom Wort Gottes wegnehmen oder ob wir dem Wort Gottes etwas hinzufügen, das ist im Grunde genommen egal. In beidem zeigt sich eine mangelnde Achtung und Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und wir lesen das in der Offenbarung des Johannes am Ende. Im letzten Buch der Bibel wird es uns ausdrücklich genannt und werden wir ausdrücklich auch ermahnt und gewarnt. Kapitel 22, Vers 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Also nimmt jemand etwas weg, so wird Gott ihn dementsprechend bestrafen. Fügt er etwas hinzu, dann wartet ebenfalls Strafe auf den Betreffenden. Und das bezieht sich nicht nur auf das Buch der Offenbarung, sondern das können wir auch beziehen auf die gesamte Heilige Schrift. In jedem Fall also, ob wir etwas wegnehmen oder ob wir etwas hinzufügen, offenbaren wir damit einen Mangel an Achtung und Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und das ist immer das Einfallstor für jegliche Verunsicherung und Sünde. Das Problem ist nicht der Zusatz an sich. Warum sollten Sie der Versuchung nicht aus dem Wege gehen, indem Sie die Früchte jenes Baumes gar nicht erst anrührten? Dagegen ist zunächst einmal nichts zu sagen. Aber man musste unterscheiden zwischen dem, was man als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme sich selbst vorschrieb, und dem Wort Gottes. Das ist also das eigentliche Problem, weniger der Zusatz an sich, als vielmehr, dass dieser Zusatz als Gottes Wort ausgegeben wird. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Also dieser Zusatz wird als Gottes Wort ausgegeben. Das ist das eigentliche Problem. Und so mag es auch heute bestimmte Traditionen geben, bestimmte Formen, Gepflogenheiten, Ordnungen, die ihren Nutzen haben, unter Umständen vielleicht auch notwendig sind, um Schaden zu vermeiden oder um das Gute zu fördern. Durchaus möglich, das Gute zu erhalten. Aber es sind menschliche Vorschriften und Satzungen, die man nicht mit dem Wort Gottes verwechseln darf. Das ist entscheidend. Wir wissen aus der Konfrontation Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass diese Leute ihre menschlichen Satzungen, die Überlieferungen der Väter, sogar dazu gebrauchten, um das Wort Gottes auszuhebeln, außer Kraft zu setzen, zugunsten ihrer Vorschriften, zugunsten ihrer menschlichen Satzung. Sie stellten also ihre menschlichen Vorschriften über Gottes Wort. Wie die römisch-katholische Kirche das beispielsweise tut, die, wenn es darauf ankommt, ihre Traditionen über das Wort der Heiligen Schrift stellt. Es gab aber auch in der Geschichte des jüdischen Volkes gelehrte Menschen, sogenannte Weise, die dazu ermahnten, sich hinsichtlich dieser sogenannten Zaungesetze, es wird ja hier ein zusätzlicher Zaun geschaffen, dieser sogenannten Zaungesetze immer bewusst zu bleiben, dass sie nicht göttliches Gebot seien. Das ist wichtig. Wir können bestimmte Traditionen pflegen und brauchen auch gewisse Ordnungen, auch für unser Gemeindeleben. Aber wir müssen darauf achten, dass wir das nicht mit dem Wort Gottes in einsetzen. Es sei denn, es steht ausdrücklich geschrieben. Es gibt menschliche Ordnungen, die an sich nicht schlecht sind. Aber Vorsicht, es ist immer Gefahr im Anzug, wenn man sie in einsetzt mit dem Wort Gottes. Und das ist gleichbedeutend mit einer Missachtung des Wortes Gottes. Das ist eine gefährliche Geschichte, wie wir ja auch gerade den Katholizismus, den römischen Katholizismus erwähnt haben. Und wir wissen, wo das dann hinführen kann. Selbst gute und richtige Worte über Gottes Wort dürfen wir nicht mit dem Wort Gottes gleichstellen. Man kann ja nur staunen, mit welch einer Direktheit und Klarheit Luther den Nagel auf den Kopf trifft, wenn er Aussagen macht, die das Zentrum des Evangeliums betreffen. Keiner konnte das so und keiner kann das so, wie Luther das getan hat. Wir haben zu Hause ein Andachtsbuch von Luther und wenn man darin liest, dann staunt man immer wieder über diese klaren Aussagen, was das Zentrum, was die Mitte des Evangeliums betrifft. Das kann uns sehr hilfreich sein. Das kann uns auch sehr erfreuen. Doch wir lehnen es ab, wenn man sagt, Gottes Wort und Luthers Lehre vergehen nie und nimmer mehr. Das lehnen wir ab. Luthers Lehre kann uns eine Hilfe sein zum Verständnis der Heiligen Schrift. da wo er wirklich die Dinge von der Heiligen Schrift her richtig beurteilt. Er hat sich auch geirrt, das wissen wir. Aber wir lehnen es ab. Wir freuen uns darüber, dass uns solche Hilfen gegeben sind. Aber wir lehnen es ab, Luthers Lehre auf eine Stufe zu stellen oder das, was Luther gesagt hat über die Heilige Schrift, auf eine Stufe zu stellen mit der Heiligen Schrift selbst. Dann wird es kritisch, dann wird es sogar gefährlich. Und Luther selbst hätte sowas nie getan. Er hätte also diesen Ausspruch, Gottes Wort und Luthers Lehre vergehen nie und nimmer mehr, hätte er niemals akzeptiert. Wir dürfen den Worten und Vorschriften von Menschen nicht den gleichen Stellenwert geben wie dem Wort Gottes. Sonst rauben wir Gott die Ehre. Unser Vertrauen gilt einzig und allein dem Wort Gottes. Das ist dick zu unterstreichen. Dazu ist es jedoch nötig, dass Gott selbst durch sein Wort mit uns redet. Eva hatte dieses Wort nicht unmittelbar von Gott empfangen, sondern Eva hatte dieses Wort offensichtlich von ihrem Mann, von Adam, überliefert bekommen. Gott hatte mit Adam gesprochen über diesen Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten, nicht mit Eva. Das heißt also, Eva hatte ihre Informationen von Adam empfangen. Sie hatte es nicht direkt von Gott bekommen. Ob sie das trotz ihrer Sündlosigkeit vielleicht doch anfälliger für die Versuchung machte, fehlte ihr trotz ihrer Sündlosigkeit, die unmittelbare Begegnung mit Gottes Wort, das ist die Frage. Wenn das so ist, dann wird uns hier bereits auf den ersten Seiten der Bibel gesagt, was wir dann auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift bezeugt finden, dass es unbedingt nötig ist, ob wir nun etwas von anderen empfangen oder ob wir selbst die Bibel lesen, dass uns der Heilige Geist das unmittelbar von Gott erklärt und vergewissert und uns in unseren Herzen davon überzeugt. Es reicht also nicht, etwas von anderen gelernt zu haben. Es reicht nicht, etwas zu wissen über Gott, über den Herrn Jesus Christus, über die Wahrheit des Evangeliums und über alle andere Wahrheiten in der Heiligen Schrift. Es reicht nicht aus, sondern wir müssen durch den Heiligen Geist selbst gelehrt sein. Wir brauchen also eine persönliche Begegnung mit Gott und seinem Wort. Der Apostel Paulus schreibt seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus, dass er bei dem bleiben soll, was er gelernt hat, aber nicht nur bei dem, was er gelernt hat, sondern er fügt hinzu, wovon du überzeugt bist. Wer hat ihn überzeugt von der Glaubwürdigkeit dessen, was er gelernt hat, schon von seiner Mutter, von seiner Großmutter, dann später von dem Apostel Paulus. Wer hat ihn von der Glaubwürdigkeit dieser Worte überzeugt? Es war der Heilige Geist, es war Gott selbst. Timotheus hatte nicht nur etwas gelernt, er hatte nicht nur Wissen angesammelt, sondern Timotheus hatte eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott und seinem Wort. Auch da, wo er etwas von anderen gelernt hat. Und das ist wichtig. Es muss unsere eigene Überzeugung werden und kann nur unsere eigene Überzeugung werden durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Das ist ganz wichtig. Und das wissen wir von unseren Kindern. Es ist wunderbar, wenn Kinder in gläubigen Elternhäusern aufwachsen, wenn sie von klein auf mit der Wahrheit des Evangeliums, des Wortes Gottes konfrontiert werden. Das ist eine wunderbare Sache. Das kann man nicht hoch genug schätzen. Das ist ein großer Segen, aber wir wissen, das reicht nicht aus. Irgendwann brauchen die Kinder eine Begegnung mit Gott selbst, mit dem Herrn Jesus Christus selbst. Da muss ihnen dieses Wort, das sie gelernt haben, in ihren Herzen lebendig werden und tief verankert werden. Man darf also nicht nur aus zweiter Hand leben, um es einmal so zu formulieren. Und das ist die Frage, ob das denn tatsächlich immer so bei uns der Fall ist. Alles andere hält nicht. Es hält vielleicht in guten Zeiten, aber es hält nicht in schweren Zeiten, in Zeiten der Trübsal. Da muss das Wort Gottes selbst in unseren Herzen tief Wurzeln geschlagen haben. Wir kommen noch einmal auf Eva zurück. Ob es das gewesen ist, ich sage noch einmal, trotz ihrer Sündlosigkeit, sie war ja sündlos bis zu diesem Augenblick, da sie fiel, in Sünde fiel. Sie war sündlos. Aber ob es nicht doch ein Mangel war, wenn man es vergleicht mit Adam. Warum Adam nun das Gesetz Gottes, das Gebot Gottes übertrat, darüber wollen wir uns ein andermal noch Gedanken machen. Aber es ist ein Unterschied zwischen Eva und Adam. Wir lesen das im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 4, daraus haben wir heute Morgen schon etwas gehört. Und da wird uns das so deutlich, was ich gerade schon versucht habe, uns klarzumachen, dass wir diese persönliche Beziehung haben müssen zum Herrn Jesus Christus, zu seinem Wort, zum Evangelium. Als diese Leute, die da in Sychar wohnten, mit dem Herrn Jesus Christus selbst gesprochen hatten, da gingen sie hin zu jener Frau, die ihnen von Jesus erzählt hatte, und dann sagten sie zu ihr Folgendes. Johannes Kapitel 4 am Ende. Und noch viel mehr, so heißt es, glaubten um seines Wortes willen, um der Worte Jesu willen, und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Wir glauben jetzt nicht nur, weil du uns das erzählt hast, sondern wir haben selber gehört und geglaubt, dass du der Welt Heiland bist. Und nun fragen wir uns einmal, wie das mit uns steht, an jeder einzelne von uns. Glaubst du von Herzen, weil du es selber erkannt hast? Oder lebst du lediglich von dem, was andere dir in der Vergangenheit vermittelt haben? Das ist die entscheidende Frage. Hast du es selbst gehört in der Begegnung mit dem Herrn und seinem Wort und selbst erkannt, dass der Herr Jesus Christus dein Erlöser ist, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, der dich mit Gott versöhnt hat durch sein kostbares Blut? Hast du es selbst erkannt oder lebst du nur von dem, was andere dir in der Vergangenheit mitgeteilt haben? Eine ganz entscheidend wichtige Frage. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht persönlich ist bei dir, wirst du den Anläufen von Seiten der Finsternis, der Schlange, des Satans nicht widerstehen können. Auf Dauer nicht. Du wirst dich klammern noch an irgendwelche Traditionen, aber das hält nicht. An irgendwelche menschlichen Satzungen, das hält nicht. Du brauchst das Wort Gottes. Und so wollen wir uns ermahnen lassen, am Ende dieser Predigt. Wir wollen festhalten an der Autorität des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist kein Gegenstand der Diskussion. Wir wollen nichts wegnehmen vom Wort Gottes und auch nichts hinzufügen, sondern wir wollen das Wort Gottes achten, so wie es da steht. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns zutiefst davon überzeugt, dass dieses Wort Gottes glaubwürdig ist. Absolut glaubwürdig. Wir wollen beten zum Herrn: Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Herr, ich bin blind von Natur aus für die Wahrheit deines Wortes. Ich sehe sie nicht, ich erkenne sie nicht. Ich bin auch taub dafür. Herr, öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren, öffne mir das Herz, dass ich selbst zutiefst überzeugt bin von der Wahrheit deines Wortes. Und dazu macht der Herr uns allen seinen Segen schenken. Amen.